Deutschlandfunk, Andruck.
Ist ein Kind erstmal geboren, erfüllt sich damit für viele oft ein persönlicher Lebenswunsch. Und die ganze Familie steht Kopf. Aber wie steht es um die politische Dimension? Wer sollte eigentlich ein Kind oder Kinder bekommen und wer bitte lieber nicht? Und welche Geburtenrate ist eigentlich hoch und welche niedrig? Und warum überhaupt sind demografische Daten so wichtig? Wie Kinder machen und Kinder kriegen in die Bevölkerungspolitik hineinspielen, was sie für Macht und Herrschaftsverhältnisse einzelner Länder bedeuten, das beschäftigt die Soziologin Sandra Schulz von der Goethe-Universität Frankfurt am Main. In ihrem Buch »Die Politik des Kinderkriegens« will sie zeigen, wie hoch umkämpft dieses Feld eigentlich ist. Und Ramona Westhof hat ihr Buch gelesen.
Susanne Schulz beschäftigt sich in ihrem Band »Die Politik des Kinderkriegens« mit den keinesfalls einfachen Machtfragen, die auf politischer Ebene mit dem Thema verknüpft sind. Sie selbst fasst diese hochkomplexen Fragen folgendermaßen zusammen.
Welche Kinder sollten von wem und wo geboren werden und welche besser nicht? Und wie wird mit den zukünftig in Klammern nicht geborenen Menschen heute Politik gemacht? Die Fragen verweisen auf verschiedene Dimensionen in der Gesellschaftlichkeit des Kinderkriegens, die trotz all ihrer Brisanz weiterhin ein wenig gesellschaftskritisch bearbeitetes und durchdrungenes Themenfeld sind.
Das Buch zeigt, wie innenpolitisch, aber auch außenpolitisch, etwa in der Entwicklungszusammenarbeit, Politik sowie Lobbyvereine versuchen, Einfluss darauf zu nehmen, wer Kinder bekommt und wer nicht. Denn nicht alle zukünftigen Kinder sind erwünscht. Häufig genug kommen hier rassistische oder klassenhierarchische Zuschreibungen zum Tragen, wie der Band an vielen Stellen ausführt. Zunächst aber macht Schulz deutlich, wie seit etwa Mitte der 1990er demografisches Wissen vermehrt zur relevanten Größe wurde.
Eine schrumpfende und alternde Nation treibt seit über zwei Jahrzehnten sehr unterschiedliche politische Kräfte in Deutschland um. Demografische Prognosen und Sachzwänge boten sich verstärkt als scheinbar neutrale Grundlage für Politikberatung und Expertise an, sei es in der Familien-, Migrationspflege- oder Rentenpolitik. Vieles wurde im Rahmen dieser Entwicklungen zu einer demografischen Frage.
Der vermeintlich alternden Gesellschaft wollte man folglich ab Mitte der 2000er mit einer neuen Geburtenpolitik entgegenwirken. Die allerdings, so zeigt der Band anhand einiger Beispiele, vor allem Familien der Mittelschicht animieren sollte, mehr Kinder zu bekommen. Durch einkommenunabhängiges Elterngeld, reproduktionsmedizinische Angebote oder Steuerfreibeträge für die Kinderbetreuung. Während, wie Schulz vorrechnet, Eltern mit geringeren Einkommen de facto weniger Geld bekamen. An anderer Stelle untersucht der Band die programmatischen Familienberichte der Bundesregierung. Daran lasse sich etwa festmachen, dass durch Geburten- und Familienpolitik auch neue Arbeitskräfte geschaffen werden sollten. Sei es dadurch, dass Mütter nach der Geburt schneller in den Job zurückkehrten oder durch die Kinder selbst. Ersteres wolle man unter anderem durch Zeitpolitik erreichen, also etwa mehr Flexibilität im Job. Allerdings könnten auch hiervon nicht alle Familien gleichermaßen profitieren.
Alleinerziehende, Eltern mit keinem oder nur prekärem Aufenthaltsstatus und ohne Arbeitserlaubnis, in befristeten Arbeitsverhältnissen oder im Niedriglohnsektor Beschäftigte, sowie Eltern, die auf kein ausgeprägtes soziales oder großfamiliäres Netzwerk zurückgreifen können, werden massiv benachteiligt. Zudem geht die bessere Koordination von Zeit mit einer Entgrenzung der Arbeitszeit derer einher, die für die Vereinbarkeit in Familien sorgen, Hausangestellte, ErzieherInnen, Angestellte in Geschäften oder Behörden.
Die zweite Hälfte des Buches beschäftigt sich schließlich mit globaler Geburtenpolitik. Mit Blick auf die Weltbevölkerung werde eine hohe Geburtenrate häufig negativ betrachtet. Diese trage etwa zum vermehrten Verbrauch von Ressourcen und zur Klimakrise bei. Klimapolitische und rassistische Argumentationen würden dabei mitunter vermischt, mal implizit, mal explizit. Häufig würden vor allem hohe Geburtenraten in Ländern des globalen Südens, speziell in afrikanischen Ländern, als problematisch angesehen. Die Kategorie Alter helfe hier, rassistische Untertöne gewissermaßen zu kaschieren. Länder, deren Bevölkerung zu alt sei, wie Deutschland, bräuchten mehr Geburten. Für Länder wie etwa Ruanda mit deutlich jüngerem Bevölkerungsdurchschnitt gelte allerdings das Gegenteil.
Eine Erfolgsstory deutscher Entwicklungspolitik ging 2011 durch die Medien. In Ruanda habe die nun abgeschlossene Hilfe im Gesundheitssektor dazu beigetragen, die Geburtenraten von 6 auf 4,5 Kinder pro Frau zu senken. und die Rate der NutzerInnen moderner Verhütungsmittel sei von 10% im Jahr 2005 auf 45% in 2010 gestiegen. Ruanda sei insofern ein Musterland dafür, wie man das Problem Afrikas Bevölkerung explodiert und dessen Folgen Hunger, Armut, Umweltzerstörung angehen könne.
Zuletzt zeigt der Band, wie große Pharmafirmen von dieser Politik profitieren und gezielt Einfluss nehmen, um beispielsweise Hormonimplantate zur Verhütung mit staatlicher Unterstützung oder mitfinanziert von Stiftungen im globalen Süden zu verkaufen. Kinderkriegen ist also innenpolitisch wie außenpolitisch ein brisantes und hochumkämpftes Thema, an dem sich viele Machtmechanismen deutlich machen lassen. Das Buch zeigt das ausführlich, indem es immer wieder Bezug nimmt auf reale Familien- und Entwicklungspolitik, die soziale Ungleichheiten nur bisweilen vermindern. Sie meistens jedoch eher verstärken.
Ramona Westhof über das Buch von Susanne Schulz, Die Politik des Kinderkriegens, zur Kritik demografischer Regierungsstrategien. Es ist bei Transkript verlegt, zählt 236 Seiten und kostet 39 €.